Ja, guten Morgen. Lasst uns noch gemeinsam beten. O du großer Gott und Vater im Himmel, wieder sind wir hier, um auf dein Wort zu hören. Und wieder freuen wir uns darüber, dass dein Wort so viele gute Dinge für uns enthält. Wir preisen dich und danken dir, dass du es uns schenkst, dass wir dich darin kennenlernen dürfen, dein Wesen, deine Art und das, was du mit uns vorhast. Aber auch uns dürfen wir besser kennenlernen. Und so beten wir und bitten dich, dass du uns jetzt offene Herzen, einen wachen Verstand und gute Gedanken schenkst, dass wir uns anregen lassen von dem, was wir lesen und hören. Und gib mir bitte die richtigen Worte, dass wir doch alle auf dich blicken können und dass dein Name verherrlicht wird. Amen. Ja, so ein bisschen habe ich mich ja schon gefreut, als ich dann mit Carsten im Moment im Wechsel predige und dann Carsten den Teil übernommen hat aus 1. Korinther 12. Da war ich sehr dankbar, dass ich dann mich um 1. Korinther 13 kümmern durfte, weil ich dachte, das ist ja ein ganz hervorragender Text. Dann habe ich ihn mir irgendwann mal angeguckt und dachte, oha. Dann habe ich mir also ganz schön was eingebrockt oder wie man das nehmen will. Also es ist eine ganz schöne Herausforderung, vielleicht nicht diesen Text nur vorzulesen und ein paar Gedanken dazu zu sagen, aber wenn man dann ernsthaft drüber nachdenkt, was er bedeutet, dann geht es doch ganz schön ans Eingemachte. Also es geht heute um 1. Korinther 13, zunächst einmal nur um die ersten 7 Verse. Ich habe viel hin und her überlegt, was ich für eine Überschrift wählen soll, und ich habe es dann doch einfach nur mit Liebe überschrieben. Einige nennen es das hohe Lied der Liebe, obwohl Salomo es selbst nicht so nennt. Paulus es selbst nicht so nennt. Das hohe Lied, das gibt es bei Salomo. Das ist was anderes. Das hohe Lied der Liebe ist von Paulus in 1. Korinther 13 und hat eigentlich mit dem nichts zu tun. Und dieser Begriff ist ja auch fürchterlich abgegriffen. Alles bedeutet hier und heutzutage Liebe in wahrscheinlich mehr als jedem zweiten Lied, ich habe es nicht überprüft, kommt dieses I love you oder ich liebe dich drin vor und meint doch in der Regel wenig bis nichts. Und in der Welt ist diese Situation, dieser ganze Umstand um die Liebe sehr dunkel geworden. Aber ich glaube, dass wir gerade in dieser Situation echte Liebe als Licht für die Menschen bringen können und dass wir als Christen ihnen das geben können, was sie brauchen, was sie nötig haben, weil wir von Gott echt geliebt werden. Deswegen können wir echte Liebe weitergeben. Das nehme ich sozusagen hiermit vorweg. Das ist quasi das Fazit, das dann heute rauskommen wird. Da wollen wir heute hin. Aber sehen wir uns erst einmal diesen großartigen Text an aus 1. Korinther 13, wer mit aufschlagen möchte, die Verse 1 bis 7. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden. Oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und Bibelleser wissen, es geht hier weiter. Dieser großartige Text ist hier noch nicht zu Ende, aber ich habe gedacht, wir machen hier mal einen Stopp, sonst wird es zu viel heute Morgen. Geht es dann nächstes Mal weiter. Ja, wo sind wir überhaupt? Also gucken wir uns erst einmal an, in welchem Kontext dieser Text eigentlich steht, was so davor war und was danach kommt. Es ging vorher um Konkurrenz bei den Geistesgaben. Also in Kapitel 12 ging es um verschiedene Geistesgaben. Und jeder hat eine, aber nicht jeder hat jede. Also es gibt durchaus Gaben, die nur bei einigen Leuten sind und andere haben sie nicht. Das hatten wir uns angesehen. Und dann gibt es eben die Wiedergeborenen als ein Teil am Leib Christi, der Gemeinde. Also Kapitel 12 ist das, ne? Da geht es dann um diesen ganzen Leib. Das hat Carsten das letzte Mal dargestellt, der eben aus ganz vielen Gliedern besteht, die einander ergänzen. Weil eben nicht jedes Glied die gleiche Funktion hat. Und der Gesamtüberblick, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, ist der, dass in dem Bereich, wo es jetzt um die Zusammenkünfte geht, hier im Korintherbrief, dass Paulus erst feststellen muss, dass es katastrophale Zustände beim Herrenmahle gab und schlussendlich auch katastrophale Zustände bei den Geistesgaben. Aber noch einen Weg darüber hinaus zeige ich euch, heißt es dann im Kapitel 12 im letzten Vers. Das heißt, in diesem Kontext der Geistesgaben, nach denen die Korinther getrachtet haben, setzt Paulus jetzt diesen Text über die Liebe und stellt ihn vor als einen Weg weit darüber hinaus. Wir werden noch sehen, was das bedeutet und warum. Ich habe heute drei Punkte gewählt als Gliederung. Zunächst kommen wir kurz zum sprachlichen Hintergrund. Das werden viele schon kennen, einige vielleicht noch nicht. Da möchte ich aber trotzdem der Vollständigkeit halber kurz drüber schauen. Und dann habe ich den zweiten Teil überschrieben mit dem Begriff Desaster. Das Desaster fehlender Liebe, das ist eigentlich das Problem. Und danach kommen wir dann zu den Eigenschaften der tätigen Liebe. Und da werden wir dann im Grunde schon einen Ansatz der Lösung sehen und diese Lösung dann noch weiter durchdenken, weiter überlegen, wie man das Problem eigentlich lösen kann. Also diese drei Teile fangen wir an mit dem sprachlichen Hintergrund. Es handelt sich hier ja um einen Text, der uns überliefert worden ist in der griechischen Sprache. Und wie das mit der deutschen Sprache so ist, da gibt es manchmal für Dinge, die in anderen Sprachen mehrere Begriffe haben, nur einen einzigen. Kennen wir vom Englischen mit dem Himmel. Ne? Im Englischen unterscheiden die Engländer sehr sorgfältig in Heaven und Sky. Bei uns ist das einfach nur der Himmel. Und genauso ist das hier auch mit der Liebe, die im Griechischen tatsächlich vier mögliche Entsprechungen hat, die aber nicht alle relevant sind. Und dasjenige, das relevant ist, das erste, das ist die sogenannte Agape, das ist die göttliche Liebe. Und das ist die häufigste Übersetzung der Wortwurzel, der hebräischen Wortwurzel für Liebe, Ahab, aus dem Alten Testament in der sogenannten Septuaginta. Die Septuaginta ist eine frühe griechische Übersetzung des Alten Testaments und die ist deswegen für das Verständnis des neutestamentlichen Griechisch immer sehr hilfreich, weil sie unter den Juden sehr weit verbreitet war und bekannt war und weil man annehmen kann, dass das Griechisch, das dort verwendet wurde, einen nicht unerheblichen Einfluss hatte auf das Griechisch, was dann im Wohngebiet der Juden gesprochen wurde später. Das sogenannte hellenistische Griechisch, das dann entstanden ist. Diese Liebe ist selbstlos. Das ist also eine wesentliche Eigenschaft. Und das ist auch der Begriff, der hier im 1. Korinther Kapitel 13 verwendet wird. Für Liebe. Demgegenüber gibt es den Begriff Eros. Im Deutschen würde man dann wahrscheinlich sprechen von Liebe machen. Das ist die erotische Liebe. Und dieser Begriff kommt im Neuen Testament tatsächlich gar nicht vor. Es gibt einen Namen im Neuen Testament, in dem das Wort mit vorkommt, aber so als Begriff taucht es gar nicht auf. Dann gibt es als dritten die Philia, das ist die freundschaftliche Liebe. Und die ist wechselseitig, und das ist auch der wesentliche Unterschied zu dem Agape oder Agape. Wechselseitig heißt halt, es beruht im Grunde auf Gegenseitigkeit, auf ein gegenseitiges Geben und Nehmen, wie das in einer Freundschaft normalerweise so funktioniert. Und dieser Begriff taucht im Neuen Testament sogar fast synonym, will man sagen, auf zu Agape. Ganz interessant ist das an der Stelle, wo der Herr Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb? Dort benutzt er in den ersten beiden Fällen das Wort Agape. Und Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und er antwortet mit dem Wort Philia. Also er antwortet mit einem anderen Begriff, als Jesus ihn fragt. Und trotzdem wirft ja scheinbar Jesus ihm hier nicht vor, dass er keine Antwort gegeben hätte auf die Frage. Dennoch fragt er ihn dreimal. Und beim dritten Mal fragt selbst Jesus nur noch nach Philia und nicht mehr nach Agape. Und dann gibt es noch einen vierten Begriff, Storge. Das ist die familiäre Liebe, also innerhalb der Familie, die Liebe der Eltern zu den Kindern oder der Kinder zu ihren Eltern. Der ist selten im Neuen Testament und kommt nur in zusammengesetzten Worten vor, nicht alleine. Also im Sinne von lieblos kommt er vor, da unten in den Stellen, die will ich jetzt nicht nachschlagen. Und diese vier Begriffe geben uns einen Überblick, in welchen verschiedenen Bereichen wir Liebe verorten können. Das machen wir im Deutschen in unserer Kultur ganz genauso, nur dass uns die Begriffe dafür fehlen. Aber in unserem konkreten Fall soll es heute gehen um die selbstlose Liebe, die Agape, von der Paulus hier auch im 1. Korinther 13 schreibt. Doch zunächst geht es um das Desaster der fehlenden Liebe. Was also, wenn die Liebe eben gerade nicht da ist? Die Korinther, die strebten nach den großen Geistesgaben. Sprachenrede, Weissagung, Wundertaten, das war ihnen wichtig. Und scheinbar hatten sie die Liebe aus dem Blick verloren. Und Paulus zählt jetzt hier etliche Eigenschaften auf. Wir wissen zumindest jetzt von 6 Eigenschaften, die er hier nennt, die ohne Liebe einfach wertlos sind. Die Sprachenrede oder Zungenrede, die Weissagung, die Erkenntnis oder das Geheimwissen, selbst der Glaube, die Freigebigkeit und das Märtyrium. Also wenn jemand sein Leben hingibt als Märtyrer, alles das, sagt Paulus hier, ist ohne Liebe nichts wert. Das Ganze wird beispielsweise nochmal zusammengefasst an einer anderen Stelle im Sendschreiben an Ephesus in Offenbarung 2, Vers 4. Dort wirft der Herr der Gemeinde vor, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Jetzt könnte man nahtlos in diese Stelle der Offenbarung wechseln. Die passt ganz hervorragend in diesen Kontext rein, will ich aber jetzt nicht tun, sondern wir gehen zurück zum 1. Korinther 13 und schauen uns diese Beispiele, die hier beschrieben werden, nochmal ein bisschen näher an. Habt ihr gerade gesehen, was da vorbeigeflogen ist? Es war eine Zimbel, Also wenn jemand die beste Redeweisheit hat, so schreibt Paulus hier, und wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Die macht ja keine Musik, die macht bestenfalls Lärm, wenn es nur eine schallende Zimbel ist. Tönendes Erz ist ein bisschen eine alte Sprache, ne? Das versteht man nicht mehr ganz so gut. Schepperndes Blech übersetzt die neue Genfer Übersetzung. Das hört sich ein bisschen mehr nach Autounfall an. Das passt vielleicht besser als, oder ist verständlicher. Die neue evangelistische Übertragung, die neue Genfer Übersetzung sagt, tönender oder dröhnender Gong. Auch eher unangenehm, aber ein Gong ruft ja wenigstens noch Leute zusammen und man braucht ihn, wenn die Kinder zum Essen kommen sollen, das scheppernde Blech dann doch eher nicht. Und die Zimbel ist vielleicht im Gesamtkontext auch ganz sinnvoll, wenn man irgendwie so ein Ding in der Marschmusik verwendet, aber alleine ist es dann doch sehr unangenehm. Und das sagt Paulus hier einem brillanten Redner. Also ich glaube, wenn hier von Zungenrede, von Sprachenrede, von Menschen, die in den Sprachen der Engel und der Menschen reden, wenn Paulus davon spricht, dann ist es eine bewusst gewählte Übertreibung, mit der er sagen möchte, das lesen wir bei den anderen Beispielen ähnlich, mit denen er sagen müsste, selbst wenn ich die beste Redekunst habe und die Worte direkt von irgendwelchen Engeln kommen, selbst dann sind sie ohne Liebe wertlos. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Also lieber Mund halten. Und in dieser Art geht es weiter. Vers 2, Weissagung um Prophetie. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Weissagung und Prophetie war damals hoch angesehen. Da waren die Korinther stolz drauf auf ihre Erkenntnis und der eine sagt, ich bin von Paulus und der andere sagt, ich habe die Erkenntnis von Petrus. Und es war was ganz Besonderes. Und interessant ist hier die kleine Generalisierung, die man so leicht überliest. Hier oben in der Überschrift schreibe ich ja noch ohne Liebe wertlos. Hier geht Paulus noch einen Schritt weiter und formuliert noch ein bisschen schärfer. Er sagt, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts in diesem Vers. So bin ich nichts. Das ist noch deutlich mehr, als wenn er nur sagen würde, das ist nichts wert oder das ist nichts. Vers 3, und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, also das habe ich jetzt hier mal mit Freigebigkeit umschrieben, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, Märtyrium, Freigebigkeit bis zur eigenen Pleite, bis man selber nichts mehr hat, oder Hingabe des Lebens, bis es eben ausgelöscht ist. Also wieder starke Übertreibung, wo Paulus sagt, wenn alles perfekt ist, wenn alles wunderbar ist, so wie man sich das vorstellen würde, das ist ein Christ, würde man doch zu solch einem Menschen sagen. Und dann kommt aber die große Einschränkung, aber keine Liebe habe, heißt es hier, so nützt es mir nichts. Und da fragt man sich ja schon, warum die fehlende Liebe eigentlich so zerstörerisch ist, so desaströs, so schädlich scheinbar für den gesamten Dienst eines Christenmenschen. Wie kann das sein? Normalerweise gibt es auf Warum-Fragen ja nicht immer unbedingt eine Antwort, auch wenn wir sie gerne stellen. Aber ich möchte in diesem Fall tatsächlich einmal wagen, eine Antwort zu geben auf die Frage, warum ist das so? Warum ist die Liebe in diesem Fall so alles entscheidend? Mal ganz abgesehen davon, dass der Herr ja auch gesagt hat, dass das höchste Gebot sei, dass wir Gott lieben sollen und den Nächsten wie uns selbst. Wir lesen in Matthäus 9, Vers 36 einen Vers, der uns ein bisschen einen Einblick gibt in die Gedanken und Gefühle des Herrn Jesus. Dort heißt es, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten hatten oder haben. Und ich denke, das lässt sich auf heute übertragen. Ich glaube, wir haben heute ein ganz ähnliches Problem. Ich bin in der Vorbereitung für die Predigt so ein bisschen im Internet unterwegs gewesen und habe mal geguckt, was andere Leute zu dem Thema denken und bin in diesem Zusammenhang auf einen Missionsbericht gestoßen von einem Missionar, Roger Poigt heißt er, oder ich glaube, so ähnlich wird das ausgesprochen, mein Englisch ist nicht so gut, ein Amerikaner aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der in 1962 das erste Mal in Deutschland war, dann später für längere Zeit hier als Missionar im Süden Deutschlands in Stuttgart gearbeitet hatte, bis 1989. Und der hat in dieser Zeit viele Erfahrungen gesammelt mit uns Deutschen und hat als Ausländer insbesondere ja auch den Vorteil, dass er so ein bisschen so eine Außenperspektive hat, weil er eben nicht in diesem Volk sozialisiert ist und dadurch ein bisschen besser von außen auf die Kultur und vielleicht auch auf unsere Probleme blicken kann. Und den möchte ich gerne zitieren. Er schreibt: Das alles wurde mir besonders deutlich im Juni des Jahres 1985 während des Unterrichts bei einem Seminar für Pastoren im Schwarzwald. Kamen wir auf das Thema Evangelisation zu sprechen und wie wir die Deutschen erreichen können. Wir sprachen zunächst darüber, wie die Liebe zu Nichtchristen ausgedrückt werden kann. Ich sagte zu ihnen, ich habe es noch nie öffentlich gesagt, aber darf ich es wagen, einige Beobachtungen über deutsche Familien weiterzugeben? Ich durfte als Gastarbeiter über 16 Jahre lang in eurem Lande dienen. Ich habe mit Hunderten von Menschen gesprochen, in Tausenden von Stunden, in denen ich um Rat gefragt wurde, hörte ich ihren Berichten über ihre Familiensituation eine tragische Eintönigkeit heraus. Die meisten Menschen haben weder die Worte "Ich liebe dich" von ihren Vätern gehört, noch haben sie irgendeine Art von Zuneigung, sei es durch Umarmung oder Küsse, von ihren Vätern erfahren. Ich glaube, das ist ein nationales Problem, das große Auswirkungen auf unsere Diskussion über Evangelisation haben wird. Wenn wir unseren Vätern und unseren Kindern nicht unsere echte Liebe zeigen können, wie können wir dann als Pastoren Gottes Liebe unseren Gemeinden und den verlorenen Menschen weitergeben? Er führt dann weiter aus und sagt, ich hatte diese Anmerkung nicht geplant und ich hatte auch keine Vorstellung, was diese wenigen Sätze auslösen sollten. Während der nächsten zwei Stunden berichteten diese Männer einer nach dem anderen unter vielen Tränen von ihren schmerzvollen Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugendzeit. Ein Pastor sagte mir in einer Pause, er habe überhaupt keine Gefühle. Er könne sich nicht erinnern, überhaupt einmal geweint zu haben. Ich war mehr als überwältigt, als ich meine geliebten deutschen Freunde von diesem ihren Schmerz berichten hörte. Gott weckte in mir den dringenden Wunsch, diese Situation in den Familien in Ordnung gebracht zu sehen. Das sei jetzt auch schon ein paar Tage her. Das war jetzt 1985. Waren einige unter uns noch nicht mal geboren. Aber ist denn das heute anders oder ist denn das heute besser? Ich meine, der Staat hat ja seitdem angefangen, gegenzusteuern. Es gibt jetzt inzwischen Elterngeld mit Partnermonaten, damit auch die Väter mal zwei Monate zu Hause bleiben und ein bisschen Kontakt zu ihren Kindern bekommen. Sicherlich auch eine gute Sache. Aber auf der anderen Seite ist die Anzahl der alleinerziehenden Familien in der Zeit zwar nicht wesentlich gestiegen, aber auch nicht zurückgegangen. Also nach wie vor konstant hoch. Das heißt, in solchen Fällen fehlen die Väter zu Hause in den Familien ja schon mal ganz. Und die Mütter haben auch weniger Zeit für ihre Kinder, ihnen für sie da zu sein, weil sie im Arbeiten Geld verdienen müssen, und ihnen ihre Liebe weiterzugeben, ihre Liebe zu zeigen. Und es ist natürlich auch schwer für einen Menschen, der, wie wir das eben gelesen haben in Matthäus 9, Vers 36, erschöpft und verschmachtet ist, dass der noch einem anderen Liebe weitergeben soll. Sehr erstaunlich, dass das in vielen Familien, in denen der Herr keine Rolle spielt, noch so erstaunlich gut klappt. Aber ich glaube, hier sind wir ganz besonders als Diener Christi gefragt. Wir dürfen und sollen die Liebe des Christus weitergeben. Paulus schreibt im 2. Korinther 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Und damit meint er nicht die Liebe von uns Menschen zu Christus, sondern umgekehrt. Die Liebe des Christus heißt es dort. Das ist also die Liebe, die Christus zu uns hat. Zu uns, seinen Kindern. Die drängt uns, den Menschen diese Liebe weiterzugeben, die sie ja so dringend brauchen. Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, schreibt Paulus dann weiter in 2. Korinther 5, Vers 14, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Die Menschen brauchen also auch das Evangelium. Und deshalb, wir sind ja bei der Frage, warum, deshalb sind alle anderen Dinge ohne Liebe nichts wert, weil die Menschen ohne Liebe damit gar nichts anfangen können. Die Liebe ist zunächst einmal das, was sie brauchen, damit sie überhaupt offen werden für andere Fragen, für andere Probleme, für Prophetie, für Weissagung oder was weiß ich, auch für das Evangelium. Die Liebe ist sozusagen der Schlüssel zu den Herzen der Menschen. Zuerst der Gläubigen, aber natürlich auch darüber hinaus. Mir scheint, dass das der Grund dafür ist, dass die Liebe so wichtig ist und dazu führt, wenn sie fehlt, dass alles andere wertlos ist. Diese tiefe Liebe Jesu. Aber was ist denn nun diese Liebe eigentlich? Da reden wir immer drüber und es ist ja irgendwie noch gar nicht so konkret greifbar. Was verbirgt sich denn dahinter? Jetzt haben wir uns also das Problem angeguckt und kommen jetzt damit zum Punkt 3, zur Lösung, zu den Eigenschaften der Liebe. Und da geht es jetzt weiter ab Vers 4. Dort heißt es, dass die Liebe zunächst langmütig ist. Langmütig ist auch wieder so ein Begriff, den wir in unserer heutigen Zeit nicht mehr so häufig verwenden. Kann man vielleicht einfach mit geduldig übersetzen. Geduldig heißt also, die Fehler und Schwächen des anderen zu ertragen. Auch wenn er es vielleicht lange Zeit nicht schafft, sie endlich abzustellen. Geduld mit ihm zu haben, bis er sich ändert. Gütig, auch ein altes Wort, kann man vielleicht umschreiben mit gutgesinnt, freundlich, verständnisvoll, wohlwollend. Das fasst alles so diesen Begriff gütig ein bisschen zusammen. Nicht neidisch, also nicht beim anderen schauen, ob der vielleicht ein besseres Los im Leben bekommen hat. Bessere Familie. Ich meine, uns geht es ja schon relativ gut. Wir sind alle in einem reichen Land, in dem wir hier leben dürfen. Aber es gibt immer noch jemanden, dem es besser geht. Aber die Liebe neidet nicht. Tut nicht groß und bläht sich nicht auf. Kann man vielleicht mit Egoismus ein bisschen vergleichen. Wir Menschen machen uns gerne groß und freuen uns, es fühlt sich gut an, wenn wir uns selber in einem schönen Licht darstellen können und der andere dann, ja gut, der kann auch ein bisschen was, aber ist nicht so gut wie ich. Das ist eine Situation, in die wir ganz leicht immer wieder reinschlittern, ohne es zu merken, weil es einfach so unserer alten Natur entspricht, wenn wir da nicht drauf achten. Passiert es schnell, dass wir uns groß machen und aufblähen. Aber die Liebe tut nicht groß, bläht sich nicht aus. Benimmt sich nicht unanständig. Was wäre denn zum Beispiel unanständig? Jemand anderen bloßzustellen ist unanständig. Oder jemand anders hinterrücks irgendeinen Schaden zuzufügen. Auch das ist unanständig. Oder jemanden mit seinen Fehlern zu konfrontieren, obwohl alle anderen zuhören. Na gut, ist im Grunde auch bloßstellen. Liebe sucht nicht das Ihre, sie ist nicht egoistisch. Sie lässt sich nicht erbittern. Es gibt immer eine Zukunft. Es gibt immer eine Zukunft für eine gemeinsame Beziehung. Erbitterung wäre, wenn man irgendwann sagen würde, jetzt, also das reicht jetzt. Das war jetzt zu viel. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Dich will ich nie wieder sehen. Die Liebe geht in eine ganz andere Richtung. Liebe lässt sich eben nicht erbittern. Gibt immer wieder eine neue Möglichkeit, eine neue Chance, sodass es eine Zukunft gibt. Sie rechnet Böses nicht zu. Das ist vergeben, sogar ohne danach gefragt zu werden. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Also nicht heimlich grinsen, wenn der unliebsame Kollege vom Chef einen eingeschenkt kriegt, obwohl das vielleicht gar nicht war. Oder der Bruder oder die Schwester Ärger bekommt für irgendetwas, was er gar nicht getan hat. Es sind wirklich hohe Ansprüche, die der Herr Jesus hier durch Paulus formuliert und uns weitergegeben hat. Aber spätestens bei dem, was jetzt kommt, wird es dann ganz unmöglich. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und erduldet alles. Das ist ja nett so schnell dahingeschrieben mit so ein paar kleinen Worten. Aber wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist unmöglich, das schafft kein Mensch. Alles zu hoffen, nicht aufzugeben, alles zu glauben, was der andere uns erzählt, der Feind, den ich lieben soll, das schafft ja kein Mensch. Alles zu erdulden, alles zu ertragen. Aber betrachten wir vielleicht diese lange Liste, die wirklich ganz erstaunliche Ausmaße hat, zunächst einmal aus einem anderen Blickwinkel. Und zwar, das war zu schnell, soweit noch nicht. Halt. Denn letzten Endes ist das ja zunächst einmal die Liebe Gottes zu uns. Gott liebt uns mit einer unglaublichen Geduld, mit einer wahnsinnigen Güte. Gott liebt uns und ist nicht neidisch, na worauf auch. Er tut nicht groß, nein, er ist groß, aber im Gegenteil, er macht sich klein, er wird Mensch. Er tut nicht groß, er bläht sich nicht auf, benimmt sich nicht unanständig. Also er hätte wahrscheinlich Grund, jeden Einzelnen von uns öffentlich bloßzustellen und mal das Sündenregister aufzuschreiben und dann sehen wir wahrscheinlich alle ziemlich alt aus. Gott sucht nicht das Seine, er sucht die Menschen. Er lässt sich nicht erbittern, auch nicht nach 2000 Jahren, als die Menschen gesündigt und gesündigt und nochmal gesündigt haben. Was macht er dann? Dann schickt er Christus. Er rechnet Böses nicht zu, er vergibt. Er freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles und er erduldete alles, selbst den Tod am Kreuz. Und vor diesem Hintergrund, wenn wir jetzt wieder auf uns schauen, ist es völlig egal, welchen Bockmist wir verzapfen, wie groß der ist. Gottes Liebe ist immer größer. Immer größer als die Fehler, die wir machen können. Immer größer als den Unsinn, den wir verzapfen können. Und als die Sünde, die wir eigentlich tun können. Sollen wir nun sündigen, damit die Gnade zunehme? Erwähne ich nur der Vollständigkeit halber, das sei ferne. Das schreibt Paulus ausführlich in Römer 6. Will ich jetzt auch nicht darauf eingehen im konkreten Fall, aber schaut gerne nochmal nach. Also natürlich soll das kein Anreiz sein, jetzt zu sagen, wenn Gott uns so sehr liebt, dann können wir ja jetzt fröhlich lossündigen. Auf keinen Fall, denn wir haben ja begriffen, dass die Sünde eben genau das Problem ist. Die Sünde der Lieblosigkeit, genau das ist das größte Problem. Aber wir können immer wieder zu unserem Herrn umkehren. Er wird uns nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Und dann ist das aber durchaus auch ein Anspruch Gottes an uns. Und genau das ist ja der Kontext, den Paulus hier im Korintherbrief hat. Er sagt ja, den Korinthern, die alle von ihren Gaben sprechen, ich habe die Gabe und die Gabe und die Gabe und kann das und das und das und das, einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und damit begreift er oder greift er das Gebot Jesu, dass wir einander lieben sollen. Das greift er wieder auf und schildert es in den buntesten und schillerndsten Farben in diesem, nennen wir es einmal, hohen Lied der Liebe. Aber es ist nicht nur eine Herausforderung, es ist ja auch ein Idealziel. Ein Idealziel, weil wir die Liebe, die wir empfangen, weitergeben dürfen an die Menschen, die sie so dringend brauchen. Aber wenn wir diese Liebe aus eigener Kraft hervorbringen wollen würden, würden wir ja scheitern. Insofern ist es nicht nur eine Herausforderung, es schafft ja kein Mensch. Wie funktioniert das nun? Wie funktioniert das nun insbesondere, wenn ich in diesem Problem stecke, vielleicht geht es einigen von euch ähnlich wie mir manchmal, dass ich sage, na, ich fühle diese Liebe aber eben einfach nicht. Ich fühle vielleicht gerade keine Liebe zu dem, der mir die Vorfahrt genommen hat oder zu dem, der mir irgendwelches Geld weggenommen hat. Das wären dann vielleicht die Feinde. Oder ich fühle gerade keine Liebe zu meiner Frau oder ich fühle gerade keine Liebe zu meinen Kindern oder zu den Geschwistern in der Gemeinde. Was mache ich da? Ich glaube, es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Liebe nur ein Gefühl ist. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen eine Entscheidung zur Liebe. Und spätestens beim Blick auf das Kreuz wird deutlich, dass das kein romantisches Gefühl mit Schmetterlingen im Bauch war, das der Herr Jesus da hatte, als er für uns aus Liebe ans Kreuz ging. Die Schrift gibt uns ja ein paar Einblicke in seine Gefühle. Jesus war betrübt bis zum Tod. Er hat gebetet, dass dieser Kelch, wenn möglich, an ihm vorübergeht. Das war kein Siegeszug, wie man auf eine Hochzeit geht und dann heiratet. Das war ein Tod am Kreuz. Ein qualvoller Foltertod am Kreuz für einen Verbrecher. Und das aus Liebe. Und Jesus ist diesen Weg gegangen, weil er sich dazu entschieden hat. Und er hat sich dazu entschieden, weil er den Willen des Vaters tun wollte. Und das hat er überlegt, das hat er von seinem Verstand aus getan und nicht aus seinem Gefühl heraus. Und das hat er getan, obwohl die Menschen schuldig sind, obwohl eigentlich alles dagegen spricht. Also tatsächlich können wir unsere Gefühle nur ganz bedingt kontrollieren. Aber was wir kontrollieren können, das ist unser Handeln. Und das erfolgt auf der Grundlage von Entscheidung. Und diese Entscheidungen, die treffen wir mit unserem Verstand. Oder wir treffen die Entscheidung nicht, ne? Also wir können auch entscheiden, eine Entscheidung nicht zu treffen, aber das ist auch eine Entscheidung. Aber was ist denn nun mit diesem Liebesgefühl? Die Schwestern denken jetzt wahrscheinlich, es ist ein Mann da vorne, ne? Der hat da keine Ahnung von, der leugnet jetzt, dass es das gibt oder so. Nein, auf keinen Fall will ich gar nicht tun. Natürlich ist Liebe auch ein Gefühl, aber eben nicht nur. Es ist auch ein Gefühl. Und das Gefühl hängt mit dem Verstand ja zusammen. Und entscheidend ist aber, glaube ich, wem ich da die Regie überlasse. Also, wer ist eigentlich, wenn man das mal mit einem Zug darstellen will, die Lokomotive und wer sind die Waggons? Wenn das Gefühl die Lokomotive ist, wie jetzt hier auf diesem Bild, dann wird der Verstand vom Gefühl mit weggezogen. Und das geht natürlich genau in die entgegengesetzte Richtung, als wenn man das andersrum aufbaut, wenn der Verstand die Lokomotive ist, die dann das Gefühl mit wegzieht, und zwar dahin, wo ich es gerne haben möchte. Das heißt, wenn ich mich vom Verstand her entscheide, die Taten, die Dinge der Liebe zu tun, dann kann ich damit rechnen, und das habe ich auch selber schon so erlebt, dass das funktioniert, dass das Gefühl tatsächlich hinterherkommt. Und dass dann auch das Liebesgefühl entsteht, wenn ich mich entscheide, Liebe zu üben und Liebe zu geben. Entscheidend ist, was eigentlich regiert. Denn viele Menschen lassen sich von ihren Gefühlen treiben. Aber wenn der Herr Jesus das getan hätte, wenn er sich seinen Gefühlen hingegeben hätte, dann wären wir heute noch in unseren Sünden. Wir gehen Menschen manchmal lieber aus dem Weg und lassen uns auch da von unseren Gefühlen leiten. Das ist dann die Bequemlichkeit. Aber in diesem Fall ist Bequemlichkeit eine Sünde, denn wir handeln damit gegen das Liebesgebot des Herrn. Schauen wir uns dazu noch ein paar konkrete Beispiele an, nachdem wir diese Eigenschaften der Liebe nun gesehen haben. Ich möchte mich darauf, also für die Kategorisierung beziehen auf die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Das kennen vielleicht einige von euch. Und diese fünf Sprachen, die wurden von dem Poik noch um zwei ergänzt. Er bezieht es auf Partnerschaft, aber ich denke, man kann das auch ganz allgemein darstellen. Lob und Anerkennung, das geht auch per Telefon oder Postkarte. Gute Worte anderen Leuten zu sagen, ist eine Möglichkeit, Liebe zu äußern. Und wenn wir uns Zeit nehmen, auch das ist eine Möglichkeit, Liebe zu äußern. Zum Beispiel in Form eines Krankenbesuchs. Geschenke. Oft sind es ja die kleinen Aufmerksamkeiten, die den großen Unterschied machen. Jetzt in der Weihnachtszeit kann man Kollegen oder Nachbarn vielleicht einen Gruß zukommen lassen, vielleicht auch mit einer kleinen christlichen Botschaft und dadurch auch ganz echt und ehrlich Liebe weitergeben. Hilfsbereitschaft, die Lasten des anderen tragen. Ich habe da jetzt überall Verse hintergeschrieben, die lesen wir jetzt nicht mehr alle, dafür ist schon zu spät, aber die könnt ihr gerne euch notieren, beziehungsweise ich kann es auch gerne weitergeben, um das noch zu vertiefen und nachzuschlagen. Zärtlichkeit. Kann man sich ja überlegen, ob das jetzt nicht doch in die Ehe gehört. So, Zärtlichkeit in Kombination mit Liebe. Ich möchte noch ein Zitat vorlesen von Poik, der berichtet: Eines Sonntags suchte ich morgens noch vor dem Gottesdienst einen jungbekehrten jungen Mann auf, der ein sehr schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hatte, schreibt er. Gott hatte mich dahin geführt, während dieser Woche sehr oft für ihn zu beten. Als er sich gesetzt hatte, kniete ich vor ihm auf dem Boden. Ich sagte ihm, dass ich viel für ihn und seinen Vater gebetet habe und fragte ihn, wie die Dinge nun stehen. Ich sagte ihm, dass ich ihn liebe, und auch beim Abschied legte ich bewusst meine Hand auf seine Schulter. Das Gespräch selbst dauerte weniger als 2 Minuten, vielleicht sogar weniger als eine. Ungefähr 4 Monate später sagte er mir, dass das allerwichtigste Ereignis seines Lebens in diesem wertvollen Jahr der Tag war, als ich meine Hand auf seine Schulter legte und ihm sagte, dass ich ihn lieb habe. Hier ist also dieser Missionar einem jungbekehrten Bruder mit Liebe durch Zärtlichkeit begegnet, indem er ihn einfach mal berührt hat. Und auch das ist eine Möglichkeit, Liebe weiterzugeben, auch außerhalb von partnerschaftlichen Ehebeziehungen. Das sind die 5 von Chapman, und ich denke, die 2, die dazukommen, die passen da ganz gut in diese Liste. Vergebung ist auch eine Möglichkeit, Liebe zu zeigen, indem wir dem anderen vergeben. Aber auch Zucht bzw. das Evangelium, je nachdem, wen es denn betrifft. Das betrifft natürlich, die Zucht betrifft am ehesten Kinder und in der Gemeinde. Und das Evangelium betrifft die Menschen, die eben den Herrn noch nicht kennen. Auch das wäre natürlich lieblos, wenn wir einen Menschen in die Irre gehen sehen und ihm nicht Bescheid sagen, dass er vielleicht umkehren müsste. Auch das ist lieblos. Und damit kommen wir zu unserem Fazit. Echte Liebe ist das Licht für die Menschen, das wir ihnen geben können. weil wir selbst von Gott echt und ehrlich geliebt werden. Und nur so funktioniert es, nur weil wir uns von Gott so geliebt wissen, können wir diese selbstlose Liebe, diese Agape weitergeben an Menschen, die das ganz dringend nötig haben, rund um uns herum, in unserer Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde und in der Familie. Andernfalls werden wir irgendwann enttäuscht sein, wenn die Gegenliebe ausbleibt. Oder etwas kürzer formuliert mit den Worten aus 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19: Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Im 1. Korinther 13 heißt es ab Vers 4: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Amen.